Es geht in Ihrem Buch um sehr unterschiedliche Themen. Es geht vor allem aber auch um Gott und um das Verständnis, das die Menschen von Gott haben. Der Gott vieler Muslime ist sehr streng und sehr strafend. Davon wollen Sie aber nichts wissen. Wie sieht denn Ihr Gott aus?
Meine These in dem Buch lautet, dass wir Muslime öfters projizieren in Gott das Bild eines archaischen Stammesvaters. Was Gott eigentlich nicht ist, stellt sich völlig anders im Koran vor. Wenn jede Sure im Koran oder 113 von den 114 mit dieser Formel beginnen, im Namen Gottes des Allbarmherzigen, des Allerbarmers. Wenn Gott selber im Koran sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge, dann habe ich das Kriterium der Barmherzigkeit einfach als Maxime genommen, um eine islamische Theologie der Barmherzigkeit zu entwerfen. Ich habe einfach den Koran sprechen lassen. Wir Muslime sprechen in den Koran hinein, wir projizieren unsere Bilder in den Koran und somit bringen wir den Koran öfters zum Schweigen. Ich habe versucht, einfach mich selbst zum Schweigen zu bringen, mich zu befreien von vielen Vorurteilen und den Koran einfach so gelesen, wie ich immer wieder sage, als Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und da kommt ein bedingungsloser, barmherziger Gott heraus im Koran, der die Menschen aus seiner bedingungslosen Liebe und Barmherzigkeit erschafft hat und der ein Angebot macht an die Menschen, seine Liebe und seine Barmherzigkeit in Freiheit anzunehmen.
Gott hat den Menschen also nicht erschaffen, damit sie ihn verherrlichen? Das ist ja auch häufig zu hören bei Muslimen.
Wenn wir von einem Gott sprechen, dann ist er ein vollkommener Gott. Ein vollkommener Gott geht es ihm nicht um sich selbst. Er will nichts für sich. Er ist in sich genügsam, er ist in sich vollkommen. Wenn wir von einem Gott reden, der verherrlicht werden will, da wären wir Gott überhaupt nicht gerecht damit. Da machen wir Gott klein. Wir machen aus ihm etwas, das minderwertig ist womöglich, also das angewiesen ist auf Verherrlichung. Das wäre gar nicht Gott. Gott ist einfach der bedingungslos Barmherzige, so wie er sich selbst im Koran beschreibt.
Dann müsste aber Ihr Gott auch jegliche Gewalt in seinem Namen untersagen.
Gott untersagt jede Form von Gewalt in seinem Namen definitiv. Denn wie gesagt, der Koran erhebt die Barmherzigkeit als ein Kriterium. Alles und jede Interpretation des Islam, das im Einklang steht mit diesem Kriterium der Barmherzigkeit, ist im Sinne des Islams, im Sinne des Korans. Alles andere, also menschenfeindliche Interpretationen, wie man die heute aus salafistischen Kreisen oder fundamentalistischen Kreisen kennt, läuft im Widerspruch zum Islam selbst.
Sie sagen, jegliche Gewalt im Namen Gottes ist untersagt. Radikale Muslime wie die Salafisten, über die wir ja auch viel diskutieren, sehen das allerdings ganz anders und verweisen dabei ja auch auf den Koran. Laut Lesart der Salafisten heißt es etwa, tötet die Ungläubigen, wo ihr sie findet. Wie passt das zu Ihrem Gott der Barmherzigkeit?
Es ist sehr notwendig, wenn wir die Bibel oder den Koran lesen, dass uns bewusst ist, da sind Schriften, die einem bestimmten historischen Kontext entstanden sind. Der Koran wurde verkündet im 7. Jahrhundert unter unterschiedlichsten historischen sowie wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Ereignissen. Um den Koran richtig zu verstehen, um ihn nicht für politische oder machtpolitische Interessen zu instrumentalisieren, richtig zu verstehen, muss man ihn historisch kontextualisieren. Das bedeutet, in seinem Offenbarungskontext lesen, dann läuft man nicht mehr Gefahr, diese Texte so zu instrumentalisieren als gewaltbejahend. Im Gegenteil, da wird man sie völlig anders lesen können. Es ist nur die Frage, was will man eigentlich? Will man den Koran sprechen lassen, versuchen aufrichtig zu verstehen, worum geht es? Oder hat man schon eine eigene Meinung gebildet und man sucht krampfhaft irgendwo eine Stelle, den man herausreißt aus dem Kontext, nur um seine eigene Interessen zu legitimieren, zu sagen, ja, ich tue das im Namen Gottes, das entspricht dem Willen Gottes.
Für Muslime ist der Koran das direkte, das unerschaffene Wort Gottes. Sie schreiben jetzt aber in Ihrem Buch, der Mensch hat sich maßgeblich in den Koran eingebracht. Stellen Sie damit in Frage, dass der Koran das unverfälschte Wort Gottes ist?
Ich stelle nicht in Frage, dass der Koran das Wort Gottes ist. Ich stelle nur in Frage die Vorstellung, wie der Koran entstanden ist. Es gibt eine verbreitete Vorstellung, dass der Koran zwar das Wort Gottes ist, aber das ewige Wort Gottes im Sinne, dass Gott hier einen Monolog geführt hat mit sich selbst. Er hat nicht direkt mit den Menschen geredet, er ist nicht auf ihre Erwartungen, ihre Fragestellungen eingegangen. Und dem widerspricht ich, weil das widerspricht dem Koran selbst. Im Koran gibt es etliche Stellen, wo es drinnen heißt, Mohammed, sie fragen dich nach dem und dem, sag ihnen als Antwort dies und jenes. Das bedeutet, der Koran selbst zeichnet hier einen Dialog zwischen Gott und den Menschen, der ist ein Gott, der zu den Menschen spricht. Anders gesagt, hätten die Menschen den Prophet Mohammed andere Fragen gestellt, würden wir heute im Koran etwas anders lesen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, der Mensch war auch maßgebend daran beteiligt, wie der Koran entstanden ist, weil der Mensch sich eingebracht hat mit seinen Fragestellungen, mit seinen Erwartungen an Gott und Gott nimmt den Menschen ernst und er geht auf ihn ein und das findet man alles im Koran wieder, all diese Dialoge.
Sie stellen auch die Scharia in Frage, die Scharia jedenfalls nach bisherigen islamischen traditionellen Verständnis. In der traditionellen islamischen Theologie wird die Scharia als göttliches Recht verstanden. Sie sagen dagegen, die Scharia ist ein menschliches Konstrukt. Gibt es also Ihrer Meinung nach kein göttliches Recht?
Von den 6236 koranischen Versen sind das gerade 80 Verse, die juristische Maßnahmen ansprechen, die die Gesellschaftsordnung betreffen. Aus 80 Versen von insgesamt 6236 Versen kann man nicht behaupten, der Koran sei ein Gesetzesbuch, der Islam sei eine Gesetzesreligion oder aus dem Koran kann man ein juristisches Schema ableiten. Was wir heute Scharia nennen, ist nichts anderes als ein menschliches Konstrukt. Die Summe der Bemühungen der Gelehrten, den Islam zu interpretieren. Wenn Sie heute nach Saudi-Arabien fahren, werden Sie hören von vielen Gelehrten, ja, dass Frauen nicht Auto fahren dürfen, das ist Teil der Scharia. In Indonesien wird man ihnen sagen, ja, Demokratie ist Teil der Scharia, sie ist mit der Scharia konform. Salafisten würden sagen, Demokratie steht im Widerspruch zu Scharia. Also was jetzt? Jeder interpretiert in den Islam, was immer er hinein interpretieren möchte. Deshalb ist Scharia als juristisches Schema ein Konstrukt und ich sage in meinem Buch auch bewusst provoziert, dass dieses Verständnis auch im Widerspruch zum Islam selbst steht. Warum? Weil es um Islam darum geht, den Menschen zu vervollkommnen. Der Mensch soll das leisten. Nur der Mensch selbst, nur wir können uns vervollkommnen. Das kommt nicht von außen. Das kommt nicht über Zwang oder über Angst machen oder über Drohen oder über ein Gesetz. Ich muss mich selbst vervollkommnen. Wenn wir aber den Islam so reduzieren auf juristische Maßnahmen und sagen, es geht nur darum, Gesetzen zu folgen, dann verlieren wir aus den Augen, worum es eigentlich geht, innere Vervollkommnung des Menschen.
Was ergibt sich denn aus Ihrer These für das Verhältnis zwischen den Religionen? Es gibt ja im Islam sehr häufig einen sehr starken Dominanzanspruch, der dürfte aber nach Ihrer Lesart des Korans nicht mehr gelten.
Gott interessiert sich nicht für Überschriften, was in unseren Geburtsurkunden steht, ob Muslim, Christ, Jude, was immer. Gott interessiert sich für den Inhalt. Wie sind wir als Menschen? Auf das schaut Gott. Und ich glaube, das teilen alle Religionen. Alle Religionen wollen die Vervollkommnung des Menschen und machen den Menschen ein Angebot zu Gottes Gemeinschaft. Wenn wir Religionen so verstehen, dann haben wir alle etwas Gemeinsames, dann können wir zusammenarbeiten. Dann geht es nicht mehr darum, wer hat Recht, wer hat kein Recht, gehört Gott den Muslimen oder den Christen oder den Juden. Ich plädiere dafür, Gott nicht zu vereinnahmen. Da werden wir Gott nicht gerecht. Gott ist Gott aller Menschen, egal welcher Menschen, egal mit welcher Weltanschauung auch.